Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath einen wunderschönen guten Morgen. Wir reden heute über die nicht ganz so schönen Dinge, zum Beispiel über Unfall, über Krankheit, über psychische Belastungen und Erkrankungen. Das alles können mögliche Gründe dafür sein, dass man seinen eigenen Job dauerhaft nicht mehr ausüben kann. Und wenn man sich das anschaut im Verlauf des Berufslebens, dann stellt sich heraus, dass jede vierte Arbeitnehmerin, jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe dieses Berufslebens frühzeitig ausscheidet, es nicht bis zum regulären Rentenalter schafft, und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit nennt man das dann, und im Schnitt sind die Betroffenen 47 Jahre alt. Das zieht nicht selten, natürlich erhebliche Folgen nach sich. Dazu gehört unter anderem der Einkommensverlust, dazu gehören aber auch psychische Folgen, und über alles das wollen wir heute reden. Die Frage, wie man sich am besten vorbereitet, absichern kann für den Fall einer solchen Berufsunfähigkeit. Welchen gesetzlichen Schutz gibt es da? Was kosten private Versicherungen? Was kann man da machen? Was sollte man machen? Was ist sinnvoll und was nicht? Und wir schauen natürlich auch, welche psychischen Faktoren da möglicherweise eine Rolle spielen. Ich hatte schon gesagt, psychische Erkrankungen sind einer der großen Gründe, warum Menschen in die Berufsunfähigkeit rutschen. Darüber wollen wir diskutieren, mit Fachleuten, vor allem aber auch mit Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie sich bei uns melden und Ihren Beitrag leisten, Ihre Erfahrungen schildern, Ihre Fragen stellen. Wir werden das beantworten. Ich kann das natürlich nicht alleine tun, sondern freue mich sehr, dass ich eine gute Runde mit sehr kompetenten Expertinnen und Experten zusammen habe für genau diese Fragen. Da ist zum einen Gundula Sennewald. Sie ist Fachfrau bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin, kennt sich also mit dem staatlichen Teil dieses Versicherungspakets aus. Und ich grüße Sie sehr herzlich. Guten Tag, Frau Sennewald.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Mit dabei ist außerdem Roland Stecher. Er ist Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Bremen, schaut dabei auch auf das, was man privat an Vorsorge treiben kann. Guten Tag, Herr Stecher.
Einen schönen guten Tag.
Und last but not least in dieser Runde Ulrich Hegel. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Depressionshilfe. Außerdem als Psychiater Inhaber der Senckenberg-Professur an der Goethe-Universität Frankfurt. Und er gehört zu den Menschen, die sehr stark auf den Bereich Arbeitswelt und psychische Erkrankung, psychische Belastung schauen. Und dafür ist er heute in dieser Runde mit dabei. Ich grüße Sie sehr herzlich, Herr Hegel.
Ja, guten Morgen.
Mit diesen dreien können Sie diskutieren. Wenn Sie anrufen möchten, 00800 4464 4464, das ist Ihre Nummer hier im Studio, für Sie kostenfrei. Sie können uns auch eine Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Berufsunfähigkeit, Frau Sennewald, habe ich am Anfang gesagt. Erwerbsunfähigkeit habe ich bei Ihnen auf der Homepage gelesen. Ich glaube, das müssen wir mal so ein bisschen sortieren. Was ist da der Unterschied oder meint das dasselbe?
Sehr gerne. Nein, es sind halt tatsächlich verschiedene Begriffe, und es ist so, dass eben infolge einer akuten oder auch chronischen Erkrankung Menschen, die bisher voll im Arbeitsleben standen, halt durchaus nicht mehr in der Lage sind, vielleicht voll und umfänglich ihrem Erwerbsleben nachgehen zu können. Und in der gesetzlichen Rentenversicherung, also der staatlichen Versicherung, spricht man dann, dass diese Menschen erwerbsgemindert sind. Also sie sind in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt. Die Begrifflichkeiten Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit sind an der Stelle veraltet, weil die gesetzliche Rentenversicherung grundsätzlich jetzt erstmal auf den zeitlichen Umfang der Erwerbsfähigkeit abstellt und auf dieser Basis halt prüft, inwiefern hier eben das Arbeiten eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es geht nicht um eine, Hop- oder Top-Entscheidung oder Ja- oder Nein-Entscheidung, sondern es gibt einen Zwischenraum, und deshalb redet man von Erwerbsminderung, und die lässt sich dann irgendwie beziffern.
So kann man das definieren. Also es wird nicht mehr der Fokus auf einen sogenannten Hauptberuf, auf den erlernten Beruf gelegt. Da gibt es wirklich nur noch eine ganz kleine Sparte. Das ist vor vielen Jahren gesetzlich abgeändert geworden, weil ja auch die Erwerbsbiografien unserer Versicherten lange nicht mehr so stetig und konstant sind, wie sie einst waren. Also wenn man halt ein Handwerk gelernt hat, ist man meistens auch in diesem Beruf geblieben, sodass man seinerzeit einen Berufsschutz hatte, beziehungsweise Berufsunfähigkeitsschutz. Und da hat sich eben auch die Rentenversicherung an die Arbeitswelt angepasst und legt den Fokus auf die allgemeine Erwerbsfähigkeit.
Wenn wir jetzt an einen solchen Fall denken, Herr Hegerl, dann entscheidet ja nicht ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin alleine, ich bin jetzt erwerbsunfähig oder erwerbsgemindert, sondern da kommt viel Fachexpertise hinzu. Unter anderem, wenn es möglicherweise um psychische Erkrankungen geht, auch Ihre. Worauf achten Sie, wenn Sie sowas bewerten müssen?
Ja, psychische Erkrankungen ist natürlich ein sehr, sehr weiter Topf. Das ist wie internistische Erkrankungen oder neurologische Erkrankungen. Da gibt es Schizophrenien, da gibt es Suchterkrankungen, Alzheimer-Demenz, es gibt Spinnenphobie, es gibt ja alles Mögliche. Also man müsste schon ein bisschen genauer im Grunde sein, wenn man da antworten will drauf. Wenn man mal die mit Abstand häufigste Erkrankung nimmt, und das ist die Depression, das ist die häufigste und schwerste. Auch Angststörungen sind häufig, aber nicht so schwer in der Regel wie die Depression. Also wenn man die wichtigste Erkrankung nimmt, die Depression, dann ist es so, dass die allermeisten Menschen weiterhin erwerbsfähig sind. Denn das ist eine Erkrankung, die typischerweise in Episoden verläuft. Die schleicht sich ein, die Depression, und dann sind die Menschen in keiner Weise oft mehr in der Lage, einen Beruf nachzugehen und oft nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen, weil es eine wirklich schwere Erkrankung ist. Aber die lässt sich gut behandeln, die geht dann auch wieder weg, und dann sind die Menschen wieder leistungsfähig und genussfähig. Und deswegen sind auch sehr viele Menschen, wir haben ja in Deutschland jedes Jahr etwa 5 Millionen Erwachsene, die unter Depressionen leiden. Deswegen sind die meisten von diesen Menschen auch berufstätig. Wenn die Depression allerdings sehr schwer ist und gar nicht weggeht, therapieresistent ist und immer wieder auftritt, dann kann das natürlich auch zu einer Erwerbsminderung oder auch Berufsunfähigkeit führen.
Wenn ich mir sozusagen dieses Risiko anschaue, Herr Stecher, Sie sind als Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale ja auch mit Menschen befasst, die sich dann in einer bestimmten Situation meistens wahrscheinlich mit sehr konkreten Fragen an Sie wenden. Wenn ich mir dieses Risiko anschaue, dass bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jede vierte irgendwann droht, in die Erwerbsminderung, in die Erwerbsunfähigkeit abzurutschen. Wie gut ist da jemand abgesichert, wenn er sagt, ich verlasse mich erstmal auf das, was in der staatlichen Rentenversicherung vorgesehen ist? Oder andersrum die Frage, wie dringend ist es, sich auch privat mit diesem Thema zu befassen und da möglicherweise vorzusorgen?
Also die kurze Antwort vorweg, es ist sehr, sehr dringend, sich privat abzusichern. Denn Erwerbsminderung bedeutet ja, man zahlt in das System der deutschen Rentenversicherung Bund ein. Da hat man aber die ersten 60 Monate eine Wartezeit. Das heißt, junge Menschen, zum Beispiel auch Studierende, haben die ersten 5 Jahre überhaupt keinen Versicherungsschutz. Und der Versicherungsschutz zur Erwerbsminderung richtet sich natürlich nach dem Beitragsaufkommen, was man dort in die deutsche Rentenversicherung einzahlt.
Also je länger und je mehr, desto besser.
Die Kurzversion, ja, genau. Deswegen macht es gerade am Anfang Sinn, sich über eine private Berufsunfähigkeitsversicherung Gedanken zu machen, die auch vom Umfang her wesentlich weiter ist als eine Erwerbsminderung. Weil zum Beispiel vollständig erwerbsgemindert sind sie nach der deutschen Rentenversicherung, wenn sie weniger als 3 Stunden im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten. Und bei der Berufsunfähigkeit, wenn man eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, ist es so, wenn man seinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mehr als 50% nicht mehr ausüben kann, aus Krankheit oder gesundheitlichen Gründen, dann wird die vereinbarte Rente bis zum vereinbarten Endpunkt, sprich meistens bis zum 67. Lebensjahr, fällig.
Was kostet das denn, wenn ich sage, ich will diesen erweiterten Schutz, den Sie gerade beschrieben haben, auf privater Basis erstmal bezahlen?
Viele Versicherer bieten gerade auch schon für Studenten sogenannte Starterpakete an. Die richten sich natürlich nach dem Gesundheitszustand, nach dem Beruf, der tarifiert wird, und nach der Laufzeit des Vertrages. Also das ist in der Regel jetzt das Rentenbeginnalter 67. Wenn man jetzt als Student anfängt mit so einer Starterpolice und 1.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente abschließt, sind das so zwischen 30 und 40 Euro.
Wenn man im Monat.
Im Monat, genau. Wenn man jährlich zahlt, ist es natürlich günstiger, weil Versicherungsbeiträge grundsätzlich immer Jahresbeiträge sind. Aber wer kann so einen großen Betrag im Jahr stemmen? Insofern wird meistens halt so eine monatliche Zahlweise vereinbart. Je körperlich anstrengender oder körperlich risikobehafteter ein Beruf ist, umso teurer wird es in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, weil sich die in der Tarifierung natürlich nach A, der Bildung, nach dem Gesundheitszustand, nach dem Alter und nach dem Berufsbild, was versichert wird, richten. Und insofern, je körperlich anstrengender ein Beruf, umso teurer eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
Plus das Alter, ein wichtiger Aspekt, den Sie mit reingebracht haben. Sie hatten jetzt genau. Das Beispiel der Studierenden genannt. Das ist ganz interessant, weil meine Kollegin Svenja Kohl sich umgehört hat in Regensburg unter Studierenden und bei denen mal wissen wollte, wie groß denn eigentlich oder wie präsent das Thema Berufsunfähigkeit und eine mögliche Vorsorge da in diesem Bereich sind.
Unfälle, körperliche Beschwerden oder psychische Erkrankungen. Gründe, warum jemand seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann und deswegen Einbußen beim Einkommen erleidet, gibt es viele. In diesem Fall greift die Berufsunfähigkeitsversicherung. Für viele junge Menschen ist dieses Thema gedanklich jedoch noch weit weg. Bei einer Umfrage in der Universität Regensburg wissen die wenigsten etwas mit dem Begriff anzufangen. Auf die Frage, ob sie denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, weiß Jasmin gar keine genaue Antwort.
Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich berufsunfähigkeitsversichert bin. Ich habe mit meinen Eltern eigentlich mal intensiv drüber gesprochen, aber ich glaube, im Endeffekt haben wir es dann doch nicht abgeschlossen.
Andere verneinen die Frage, ob sie berufsunfähigkeitsversichert sind, direkt. Die Erklärung vieler, sie stehen noch nicht im Berufsleben. Solange sie noch studieren, halten es die meisten nicht für nötig, sich mit dem Thema Versicherungen auseinanderzusetzen, so wie Daniel.
Ich denke, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich eben noch nicht über solche Versicherungen oder sowas nachgedacht habe.
Anders ist es im Fall von Katrin. Sie hat vor ihrem Studium eine Ausbildung gemacht und deshalb eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Zum Glück, findet sie, denn ein Vorfall in ihrer Familie hat ihr die Wichtigkeit einer solchen Versicherung verdeutlicht.
Ich habe das damals mit meinen Eltern abgeschlossen, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe. Und ein paar Jahre später gab es bei mir auch tatsächlich einen Fall in der Familie, wo die dann zum Zuge kam. Und da hat man dann einfach gemerkt, dass das schon sehr wichtig sein kann, diese Versicherung zu haben.
Diese Meinung teilt auch Finn. Obwohl er noch nicht intensiver über Berufsunfähigkeit nachgedacht hat, ist er sich darüber bewusst, dass es durchaus nützlich ist, dagegen versichert zu sein.
Mit dem Thema Berufsunfähigkeit habe ich mich noch nicht beschäftigt bisher. War einfach für mich bisher nicht präsent. Aber natürlich kann es gut sein, dass es irgendwann mal Beruf zu Unfällen kommt, die dann gefährlich sich auf das Einkommen auswirken können. Und insofern werde ich mich garantiert damit beschäftigen, spätestens nach dem Abschluss des Studiums, aber vermutlich schon vorher.
Keine Frage. Anders als von vielen Fachleuten empfohlen, beschäftigen sich Jüngere häufig nur sehr zögerlich mit dem Thema Berufsunfähigkeit. Dabei ist klar, je länger man mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung wartet, desto höher werden die monatlichen Beiträge.
Jetzt haben wir eben schon gehört, wenn junge Menschen sich dem Thema nähern, wird es billiger. Wir haben hier Studierende gehört im Beitrag von Svenja Kohl. Frau Sennewald, wenn man mal auf den Teil der gesetzlichen Rentenversicherung schaut und nimmt Studierende. Wie gut sind die im Hinblick auf Berufsunfähigkeit, auf Erwerbsminderung abgesichert?
Ja, sehr gerne würde ich darauf nochmal eingehen wollen. Man sollte hier erstmal auch unterscheiden, bin ich tatsächlich Student oder stehe ich sogar in einem Ausbildungsverhältnis? Weil nämlich jeder, der sozusagen eine Berufsausbildung beginnt und dann infolge eines Berufsunfalls oder einer Berufskrankheit in seinem Erwerbsleben beeinträchtigt wird, ist vom ersten Tag an versichert in der gesetzlichen Rentenversicherung und hat dadurch auch einen Erwerbsminderungsschutz mit seinem ersten Beitrag. Und die gesetzliche Rentenversicherung hat eben auch, oder die Höhe des Beitrags richtet sich halt ausschließlich nach dem eigenen Entgelt, nach dem Lehrlingsentgelt. Und wenn dieses beispielsweise 325 Euro in diesem Jahr nicht übersteigt, hat man als Arbeitnehmer überhaupt gar keine Beitragskosten und ist aber trotz dessen abgesichert, weil der Arbeitgeber alles zahlt. Bei den Studenten sieht es ein wenig anders aus. Studenten zahlen ja in der Regel eben aufgrund ihres Studiums werden keine Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt, sodass daraus heraus tatsächlich kein Berufs- oder Erwerbsminderungsschutz gegeben ist. Aber wenn ich so überlege, meine eigene Tochter ist Studentin, sie geht nebenbei arbeiten. Ob es nun ein richtiger Werksvertrag ist oder ein Minijob, selbst mit einem Minijob sind Studenten neben ihrem Studium in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, wenn sie auch ihren eigenen Beitragsanteil zahlen. Und da sage ich mal beispielsweise eine Rechengröße, 450-Euro-Job ist ein Minijob. Der Beitragsanteil liegt bei 3,6%. Da bin ich bei einem Beitrag von 16,20 Euro im Monat, um mir hier in der gesetzlichen Rentenversicherung auch schon während des Studiums den Erwerbsminderungsschutz aufzubauen. Denn in der Regel geht ja ein Studium auch ein paar Jahre und das ist der Anfang für einen Baustein in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Ein kleiner Baustein, aber ein Start, so kann man es glaube
ich
sagen.
Ein Start, genau.
Wenn wir auf eines der einen der Hauptgründe für eine Erwerbsminderung schauen, Herr Hegal, dann hatten wir ja schon gesagt, dass die Depression mit dazugehört. Sie haben gesagt, es ist eigentlich so, dass Menschen, die depressiv erkrankt sind oder an einer Depression erkrankt sind, in der Regel nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind, sondern dass das Phasen betrifft. Wie stark ist denn dieses Risiko bei jüngeren Leuten? Wir haben ja im Beitrag gehört, dass die alle sagten, so, ja, ich kümmere mich mal irgendwann drum, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium.
Ja, vielleicht kann ich mal meine Haltung dazu sagen. Also ich versuche, jede Zusatzversicherung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, eigentlich zu vermeiden. Mhm. Weil im Schnitt zahlt man ja einfach drauf. Ne? Da muss man ja die ganzen Mitarbeiter und die Gebäude, muss man alles mitfinanzieren, sodass man da im Endeffekt ja immer drauf zahlt. Das ist meine Haltung. Aber Leute, andere Menschen sind sehr, sehr sicherheitsbedürftig und ja, gehen halt dann dieses Risiko, dass sie viel mehr einzahlen, als sie rauskriegen, halt ein. Ne? Ich möchte mal vorausschicken, bei den Frühberentungen gibt es ja eine riesige Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Wir hatten vor 40 Jahren, war es so, dass etwa 9% aller Frühberentungen wegen psychischen Erkrankungen gewesen sind. Jetzt sind wir bei 41%. Also eine Riesenentwicklung. Und das schaut ja zunächst so aus, als ob wir viel mehr psychische Erkrankungen haben. Das ist aber gar nicht der Fall. Die Depression zum Beispiel, weiß man, dass die früher so häufig war wie jetzt. Was sich also verändert hat, ist, dass mehr Menschen heute sich Hilfe holen mit Depressionen, dass die Depression häufiger erkannt wird und häufiger auch richtig benannt wird. Denn früher wurden die Menschen auch früh berentet, aber da hieß es halt nicht Depression, sondern chronischer Rückenschmerz oder Migräne. Mhm. Das muss man vielleicht wissen. Ein anderer Aspekt, der, glaube ich, wichtig ist in dem Zusammenhang, das ist, dass manchmal Menschen mit Depressionen in Rente gehen, weil sie im Rahmen der Depression geglaubt haben, dass die Arbeit schuld gewesen sei. Man muss nämlich wissen, wenn man in eine Depression rutscht, dann erscheint einem alles zu viel. Man fühlt sich komplett erschöpft, man hat das Gefühl, man wird den Anforderungen nicht gerecht. Und dann hat man oft auch die Vorstellung, dass die Arbeitsbelastung die Ursache gewesen ist. Was aber häufig gar nicht stimmt. Denn auch wenn man Rentner ist, fühlt man sich in der Depression komplett erschöpft und überfordert. Und dann werden manchmal falsche Lebensentscheidungen getroffen und dann ist die Depression weg. Und die Menschen haben keinen Beruf mehr und sind eigentlich in einer schlechteren Situation, als sie vorher waren. Das ist manchmal ein Risiko. Und da ist ein guter Rat, dass man in der Depression auf keinen Fall solche Entscheidungen treffen sollte. Das waren zwei Dinge, die ich noch anfügen wollte in dem Kontext, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist.
Das ist ein wichtiger Hinweis und Sie deuten das ja auch an im Deutschlandbarometer Depression, das Sie vor einigen Monaten vorgestellt haben. Darüber reden wir gleich noch weiter. Da geht es auch um Häufigkeit zum Beispiel, wie viele Unternehmen auch davon betroffen sind, von Mitarbeitenden, die depressiv erkrankt sind. Und das schauen wir uns nach den Nachrichten genauer an. Wenn Sie mitdiskutieren wollen und zum Thema Berufsunfähigkeit, Berufsunfähigkeitsversicherung mitdiskutieren, mitreden wollen. Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an. Herr Stecher, ganz kurz noch, wenn wir gerade gehört haben, so ja, da ist sozusagen schon früh ein Schutz da, aber der ist klein, wir müssen den aufbauen. Sie würden wahrscheinlich auch, das hatten Sie eben angedeutet, dafür plädieren, zu sagen, so früh wie möglich sich um dieses Thema zu kümmern.
Exakt. Ich gebe da Frau Sennewald recht, man baut den Schutz auf, hat allerdings diese 5 Jahre Karenzzeit. Und was passiert im Studium, das haben wir ja gerade gehört, wenn ich mein Studium nicht beenden kann aus gesundheitlichen Gründen, wo falle ich da hin? Da falle ich in ein Loch, kann ich mir eine andere Ausbildung leisten, kann ich überhaupt weiter arbeiten? Wir stellen hier in unserer Beratung der Verbraucherzentrale fest, dass durchaus junge Menschen sensibilisiert sind, aber auch viele mit Versicherungen soweit gar nichts am Hut haben. Das heißt, sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt, welche Versicherung ich brauche, was die deutsche Rentenversicherung ist. Da ist ein sehr, sehr großes Unwissen vorhanden. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann geht man auch den Schritt weiter und beschäftigt sich intensiv mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, die für uns in der Beratung, auch gerade für die Versicherten, ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes ist, neben der privaten Haftpflichtversicherung.
Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da sollte man auf gar keinen Fall abschließen, wenn man das so kurz beantworten kann?
Nee, gar nicht abschließen, wenn man keine Beratung hat und sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Nicht das erste Angebot zieht, sondern man muss sich schon informieren.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Sie haben die Chance, sich hier bei uns zu informieren. Der Marktplatz mit Armin Himmelrath zum Thema Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit. Wie kann man sich schützen? Wie kann man sich versichern? Wie kann man vorbeugen? Vor allem aber mit Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin, mit Roland Stecher von der Verbraucherzentrale Bremen und mit Ulrich Hegel, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Depressionshilfe. Sie können gerne anrufen, und angerufen hat Thomas Schmitz. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Klaus Schmitz.
Oh, Entschuldigung, Herr Schmitz.
Kein Thema, ja.
Herr Schmitz, was hat Sie bewegt, sich bei uns zu melden?
Ja, also ich finde, das Thema ist, wie Sie gesagt haben, es wird viel zu wenig drüber gesprochen bei jüngeren Menschen, auch die Notwendigkeit. Ich persönlich habe es am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, um berufsunfähig zu werden. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung seit einigen Jahren chronifiziert, und es wurde dann in der Klinik diagnostiziert, dass ich berufsunfähig bin, und trotzdem hat sich der Versicherer, bei dem ich die Versicherung abgeschlossen hatte, jahrelang geweigert zu zahlen. Und das waren so kleine Dinge im Vertrag. Ne? Mhm. Zum Beispiel, Sie werden ja gefragt nach Vorerkrankungen. Ne? Und ich habe alles wahrheitsgemäß beantwortet. Und da war auch die Frage, haben Sie Bluthochdruck? Habe ich gesagt, ja, ich nehme auch Tabletten dafür ein. Dann war noch eine Frage zum Thema Augen. Die habe ich auch bejaht. Und dann hat der Versicherungsagent zu mir gesagt, das kreuze ich jetzt mal nett an. Nicht, dass man da mit der Abwicklung Probleme bekommt. Und genau diese Punkte wurden dann bemängelt, als ich den Antrag gestellt habe auf Auszahlung. Ja, ich hätte falsche Aussagen gemacht. Und dann wollten die nicht haften. Ja, und dann habe ich mal einen Rechtsanwalt holen müssen. Das Ganze hat über 2 Jahre gedauert, bis die dann gehaftet haben. Also es war ein sehr, sehr steiniger Weg. Ja.
Das ist ja, Herr Stecher, möglicherweise ein Fall, der häufiger bei Ihnen vorkommt in dieser Konstellation. Ist das häufig, dass es Schwierigkeiten gibt mit privaten Anbietern von Berufsunfähigkeitsversicherungen und dann der Frage, wann muss gezahlt werden?
Also grundsätzlich kommt es doch schon häufig vor. Allerdings in diesem Fall ist es ja so, dass der Vermittler Angaben weggelassen hat, um den Vertrag zu bekommen. Das ist natürlich das Provisionsansinnen eines Vermittlers dahingehend so, dass er lieber es weglässt, damit er den Vertrag und die Provision bekommt. Vertraglich ist es so, dass bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht die Versicherung durchaus das Recht hat zu sagen, nein, da sind Angaben nicht wahrheitsgemäß gemacht worden. Allerdings, wenn die Diagnose klar ist und jetzt in dem Fall nichts verschwiegen wurde, dann zahlen die Versicherer mittlerweile schon sehr, sehr schnell. In diesem Fall hätte es ja soweit kommen können, dass auch der Vermittler belangt wird, weil er ja falsche Angaben bzw. Angaben nicht gemacht hat oder weggelassen hat. Aber grundsätzlich prüfen die Versicherungen schon genau, welche Ursachen eine Berufsunfähigkeit hat. Die Ärzte werden angeschrieben, die Ärzte werden von der Schweigepflicht entbunden, Krankenhäuser werden angeschrieben, also die Prüfung ist schon intensiv. Dann wird aber auch geleistet. Allerdings gibt es dann auch immer nach 2, 3 Jahren eine Nachprüfung, ob die Berufsunfähigkeit auch immer noch vorhanden ist.
Aber ich kann mir vorstellen, Herr Schmitz, dass Sie ja keine Videoaufnahmen gemacht haben von dem Moment, als Ihr Versicherungsmakler da diesen Satz sagte, ach komm, lass uns das mal weglassen.
Ich hatte das große Glück, dass 2 Bekannte dabei waren, und die konnte ich als Zeugen benennen.
Ja.
Das war Glück gewesen.
Ja. Sonst hätten Sie an der Stelle wahrscheinlich keine Chance gehabt, ne?
Richtig, das hat mir auch die Rechtsanwältin gesagt. Also es war Gott sei Dank 6-Augen-Prinzip, ne, beziehungsweise 8-Augen-Prinzip, ne? Und da konnten die sich dann nicht mehr rausreden.
Heißt das, Herr Stecher, man sollte da so vielleicht daraus ableiten, dass man immer jemanden mitnimmt zu solchen Terminen?
Das macht grundsätzlich immer Sinn. Allerdings hat der Gesetzgeber das schon erkannt, dass es Probleme in der Antragstellung geben kann. Deswegen werden in der Regel auch, wie im Bankgeschäft auch, so eine Gespräche protokolliert. Das heißt, man liest sich durch, was man mit dem Vermittler besprochen hat und unterschreibt erst dann. Und insofern gibt es da schon ein bisschen mehr Sicherheit.
Und da sollte man dann reinschreiben, auf Anregung des Vermittlers wurde meine Augenvorerkrankung nicht genannt?
Zum Beispiel, denn überlegt sich der Vermittler auch, ob er das so macht. Aber definitiv, da muss man mündig sein. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn man jemanden dabei hat, der das vielleicht eventuell noch im Gespräch mit anregt, dass man das in so ein Protokoll mit aufnimmt.
Haben wir so wahrgenommen und registriert. Herr Schmitz, danke für die Anregung und für diesen Hinweis mit der Schilderung Ihres Falls. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Danke Ihnen auch. Wiederhören.
Vielen Dank. Wiederhören. Und wir wechseln zu Herrn Bühler, der sich ebenfalls gemeldet hat. Und ich lese hier auf meinem Monitor, Sie waren Versicherungsmakler. Guten Tag, Herr Bühler.
Ja, ich war Mehrfachagent. Das unterscheidet sich nur von der Haftung. Aber ich habe es 20 Jahre gemacht.
Ja.
Und ich will mal eins sagen. Es ist nicht immer Schuld einer Gesellschaft, wie man vorhin gehört hat. Es ist meistens Schuld eines provisionsgeilen Vermittlers. Und solche Dinge, wie der Vorsprecher genannt hatte, sind ja keine Seltenheit. Das Beratungsprotokoll ist das A und O bei dem Geschäft. Die meisten lesen es aber nicht mal durch, weil der Vermittler sagt, hier musst du auch noch unterschreiben, das gehört dazu. Dann liest der Kunde das nicht durch, wird auf Deutsch gesagt verarscht, ne? Arglistige Täuschung. Und ein Beispiel, früher gab es einen abstrakten Verweis, da konnte die Gesellschaft sagen, okay, du kannst zwar keinen Maurer mehr machen, aber Parkwächter beim Kaufhaus, ja. Dann konnte der verwiesen werden auf einen anderen Job. Man muss gucken, dass diese Verträge keinen abstrakten Verweis haben. Das ist sehr wichtig. Und so mühselig wie es ist, man muss alle Dokumente als Kunde lesen, weil es um einen Vertrag geht, der teilweise 20, 30 Jahre oder länger geht. Ja?
Heißt das sozusagen, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht unter Zeitdruck gesetzt wird? Das höre ich so ein bisschen daraus, aus dem, was Sie schildern.
Erstens das, ganz genau. Also es ist schon wichtig, dass man jung anfängt, aber man sollte die jungen Menschen nicht darauf drücken, du musst es jetzt machen, weil jetzt ist es billig. In der Ausbildung ist ja egal, welchen Beruf ich hinterher ausüben werde, weil das zählt, was ich während der Ausbildung gemacht habe und das muss gelten, ja. Und dann versucht man die Jungen darauf hinzudrücken. Da ist auch so, viele können es sich tatsächlich nicht leisten, weil egal wie günstig es ist, ist es trotzdem ein Geld, was man über Jahre in jedem Monat abzweigen muss. Dann wird zur Not halt eine Unfallversicherung verkauft, Unfallprämien rückgewährt, dann wird zusätzliche Lebensversicherung verkauft in dem Produkt. Die Leute werden komplett veräppelt auf dem Markt. Deswegen mache ich es auch nicht mehr, weil ich immer nur Produkte verkauft habe, die dem Kunden genutzt haben und die er gebraucht hat. Alles andere habe ich nicht verkauft. Also ich habe niemals zum Beispiel Kapitalprodukte verkauft. Ja? Mhm. Und deswegen hat die Gesellschaft mir sogar den Vertrag gekündigt als Vermittler. Was man machen kann bei einer BU, wenn man sie schon abschließen möchte.
BU ist Berufsunfähigkeitsversicherung, ne?
Ganz genau, dass man auf jeden Fall ein Produkt abschließt, das dann, wenn keine BU vorkommt, dass man dann auf jeden Fall Geld plus Zinsen zurückbekommt. Was ich anmerken möchte, ich weiß nicht, wie sich die Geschichte jetzt im Versicherungsvertragsgesetz, also VVG, verhält in Sachen Corona- oder Grippekrankheiten. Heute muss man extra noch ein Auge drauf werfen, wahrscheinlich, dass man nicht wegen Long-Covid berufsunfähig wird, dass das auch abgesichert ist. Also man soll sich wirklich die Zeit nehmen dafür. Warum? Die gesetzliche Rente kann man knicken, das wissen wir alle, ist kein Geheimnis mehr.
Da gibt es gleich Widerspruch, da gibt es gleich Widerspruch.
Ich komme gerne in Ihr Studio und kläre das. Ich habe die Fakten dafür im Kopf und auf dem Papier. Und das Nächste ist, die nach 1961 Geborenen waren schon immer die Verlierer der Geschichte, weil die vom Staat auch Richtung Erwerbserminderung und so weiter das Wenigste bis nichts zu erwarten haben, außer sie tragen den Kopf unterm Arm. Das belege ich jederzeit.
Herr Bühler, wir haben drei Punkte, die Sie angesprochen haben. Danke für den Anruf und die nehmen wir jetzt erstmal mit. Also wir fangen mal an mit der Frage Long-Covid und so diesem Aspekt. Ist das heute in einer bereits bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherung mit abgedeckt? Ich glaube, das kann Roland Stecher am ehesten beantworten.
Also Kurzversion, ja, es ist mit abgedeckt. Tarifiert ist es noch nicht in der Versicherungswelt, aber es ist ja die Krankheit oder der Kräfteverfall abgesichert und da gehört Long-Covid natürlich dazu. Wenn eine berufliche Tätigkeit zu mehr als 50% aufgrund von einer Krankheit nicht ausgeübt werden kann, wird die Versicherungssumme bzw. die monatliche Rente fällig. Punkt.
Zweiter Punkt war das, wo Frau Sennewald nervös wurde, als es nämlich hieß, die staatliche Rentenversicherung kann man knicken. Das sehen Sie naturgemäß anders.
In der Tat. Ich möchte kurz auch noch mal auf den ersten Punkt zurückkommen. Die gesetzliche Rentenversicherung hat ja in keinster Weise irgendwelche Risikozuschläge zu dem eigentlichen Beitrag, den man zahlt. Das heißt, mit dem Beitrag, den ich in die Rentenversicherung einzahle, mit dem Pflichtbeitrag, bin ich vollkommen, egal was eintritt, abgesichert. Sprich, ist es eine Akuterkrankung, ist es ein Unfall, ist es jetzt meinetwegen tatsächlich im Zuge der Corona-Pandemie eine Long-Covid-Erkrankung. Gerade auch in der Rentenversicherung haben wir, bevor es überhaupt zu einer Rentengewährung kommen würde, auch noch die Präventionsmaßnahmen bzw. Rehabilitationsleistungen, die sind alle in diesen einen Beitrag, den ich zahle, halt inkludiert. Und die Rentenversicherung ist in jedem Fall für alle Versicherten da, die halt eben in irgendeiner Form gesundheitlich eingeschränkt sind und entweder vorübergehend oder dauerhaft tatsächlich eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit haben. Und dahingehend richtet sich ja unsere Beurteilung natürlich nach den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen und dann eben auch, was erzählt uns das medizinische Votum, sodass ich hier auch das Mittel habe, erstmal vielleicht nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente zu gewähren, beziehungsweise eine befristete Erwerbsminderungsrente, so dass man sehen kann, ist nach 2 oder 3 Jahren vielleicht auch die, wie wir vorhin das Thema hatten, Depressionserkrankung nicht mehr so schwerwiegend, dass ich doch wieder arbeitsfähig wäre.
Dann gebe ich das gerne nochmal an Herrn Hegel weiter, denn das ist ja ein Punkt, den Sie ganz am Anfang sehr betont hatten, dass Sie sagten, es sind eben häufig auch Krankheiten oder Erkrankungen, die nicht zu einer dauerhaften Statusänderung führen, sondern im Grunde temporär bewertet werden müssen.
Es ist bei einigen psychischen Erkrankungen, so wie Sie sagen, dass die in Episoden verlaufen, die dann auch wieder abklingen und die Menschen sind dann auch wieder ihre Freude am Beruf und sind leistungs- und genussfähig. Und das Problem ist manchmal, dass man eben in der Depression dann falsche Lebensentscheidungen trifft, die man hinterher vielleicht bereut. Genau, das ist durchaus richtig.
Wichtiger Hinweis an dieser Stelle noch. Und damit gehen wir zu Herrn Jansen aus Nürnberg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben angerufen, weil?
Ja, ich habe angerufen. Und zwar folgendes. Also zunächst, bevor ich jetzt zu der eigentlichen Frage komme, der Herr von der Versicherung, der bei der Versicherung gearbeitet hat, der sprach mir übrigens aus dem Herzen, weil er aus Erfahrung spricht. Eine Versicherung, die macht ja nur private Geschäfte und versucht sich zu drücken, wo es geht. Das darf man nicht vergessen. Und da geht jetzt zum Beispiel los mit dem Begriff Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit. Derjenige, der erwerbsfähig ist, aber seinen Beruf nicht ausüben kann, bekommt jetzt der was oder bekommt jetzt der es nicht? Er ist ja für seinen Beruf nicht mehr fähig. Nehmen wir an, jetzt zum Beispiel, er ist, die Dame hat aber so gesagt, Bauleiter oder was und hat dann plötzlich ein Problem und wird woanders eingesetzt. Er wird vielleicht das Gleiche bekommen vom Gehalt her, aber er hat seinen Beruf nicht mehr. Wobei der Beruf ein wesentliches Teil seines Selbst ist. Also da würde ich sagen, wenn sich manche Versicherungen herumzudrücken. Und das Zweite ist das, ich habe mal bei einem Rechtsanwalt gearbeitet und habe festgestellt, da werden Argumente gebracht, ja, hatten Sie damals vor 20 Jahren schon mal eine Depression? Welcher Mensch hatte noch nicht eine Depression, frage ich Sie. Auch nur kurzzeitig. Das werden sofort Argumente herangezogen, um nicht zahlen zu müssen. Ich schlage dem Deutschlandfunk mal vor, eine Sendung zu machen über die Versicherungsfallen, in die die Leute hineinfallen. Aber wie gesagt, meine Frage war ursprünglich die, ich schließe eine Berufsunfähigkeitsversicherung als Student, mache eine Ausbildung als irgendwas und stelle aber mal fest, das passt mir gar nicht. Dann mache ich einen ganz anderen Beruf ohne Ausbildung. Wie stehe ich dann da? Das würde mich jetzt interessieren. Wie reagieren da die Versicherer drauf?
Also, Herr Stecher, ist das ein Punkt, den man
im Blick... So,
nein. Die Frage geht an Herrn Stecher. Das können Sie, Sie haben ja die Frage gestellt. Sie können das nicht beantworten. Herr Stecher, ist das ein Punkt, den man im Blick haben sollte? Muss man, das erweitere ich mal so, muss man die Versicherung, die ich vielleicht als Student, als Studentin abschließe, dann später im Berufsleben immer mal im Blick halten und möglicherweise anpassen und verändern? Oder ist sowas auf Dauer angelegt?
Also grundsätzlich ist es auf Dauer angelegt, in der Regel bis zum 67. Lebensjahr, bis zum Beginn der jetzigen Altersrente. Aber man muss die Summe schon im Blick haben. Wenn man sich als Student versichert, sagen Versicherer, und das ist ja eine freiwillige Versicherung, die private Berufsunfähigkeitsversicherung, wir haben für Studenten eine Höchstversicherungssumme von 1.000 Euro monatlich oder maximal 1.500 Euro monatlich. Wenn ich dann im Berufsleben bin, brauche ich eventuell viel mehr Kapital, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Allerdings ist es so, da möchte ich auf Herrn Jansen eingehen, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, zählt immer das Jetzt in der Beurteilung. Welchen Job habe ich jetzt? Zum Beispiel, jetzt bin ich Student, jetzt habe ich die und die Vorerkrankung, die ich angebe, und der Versicherer reagiert dann mit einem Angebot, sprich, wenn ich irgendetwas habe, dass ich eventuell einen Beitragszuschlag bekomme. Und die Tarifierung bezieht sich auf das Jetzt. Wenn ich aber meinen Beruf wechsle, zum Beispiel ich werde Bauleiter und werde oder nach 5 Jahren Bauleiter und werde dann berufsunfähig, ist immer in der Prüfung in der Regel immer die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit. Das heißt, ich werde jetzt versichert als Student. Es ändert sich mein Beruf, und wenn ich den nicht mehr ausüben kann, zum Beispiel als Bauleiter, das wird geprüft. Und wenn ich den zu mehr als 50% vorübergehend oder dauernd nicht mehr ausüben kann, dann bekomme ich die vereinbarte private Berufsunfähigkeitsrente, analog eventuell die Erwerbsminderungsrente von der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Einen weiteren Punkt, den Herr Jansen angesprochen hat, möchte ich gerade noch kurz klären mit Herrn Hegel. Herr Jansen sagte so, wer hat denn noch nicht Depressionen gehabt in seinem Leben, vielleicht auch vor 20 oder 25 Jahren? Wie groß ist die Chance, dass man im Laufe seines Lebens einmal an Depressionen erkrankt?
Die meisten Menschen glauben, Depression ist eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände, auf Überforderung und Schicksalsschläge und anderes. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis. Depression ist eine schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankung. Das ist eine Gehirnerkrankung. Wenn man eine Diagnose hat, lebt man im Schnitt 10 Jahre weniger. Und Gott sei Dank haben die meisten Menschen keine Depression. Allerdings ist Depression trotzdem eine relativ häufige Erkrankung. Mhm. Man geht davon aus, dass jedes Jahr etwa 8% der erwachsenen Bevölkerung unter einer behandlungsbedürftigen Depression leiden. Und das war auch früher schon so. Es ist eine schwere, eigenständige Erkrankung, mehr als eine Reaktion auf Lebensumstände. Das fühlt sich auch ganz anders an als das, was wir alle kennen, wenn es uns mal schlecht geht, wenn es Partnerschaftskonflikte gibt oder Stress im Beruf oder sonst was. Das fühlt sich auch ganz anders an, eine Depression. Das kann ich dem Herrn jetzt nicht vorwerfen, weil woher soll das auch wissen? Klar. Aber das ist trotzdem, muss man immer wieder sagen, Depressionen sind eigenständige und schwere Erkrankungen.
Und vor allem welche, die man sich nicht selbst diagnostiziert und schon gar nicht 20 Jahre im Nachhinein. Herr Jansen, herzlichen Dank für Ihren Anruf, und damit kommen wir zu meinem Kollegen Thomas Meinhardt, der so ein bisschen parallel schaut, was Sie uns schreiben, welche Anrufe, welche Themen noch aufgerufen werden. Herr Meinhardt, wir haben ja jetzt im Moment gerade einen Block, in dem wir sehr viel über private Versicherungen reden, das, was Herr Stecher ja zum Teil auch schon beantwortet hat. Gibt es da weitere Fragen? Gibt es da Themen, die aufkommen?
Es gibt Themen, die sich häufen, und ich werde jetzt mal einfach die E-Mails zitieren. Ich nenne dann immer nur den Vornamen, dann müssen wir nicht erst groß fragen, ob der oder die Hörerin damit einverstanden ist. So schreibt zum Beispiel Boris: Vertrauen in die Versicherung. Das ist ein großes Problem, das fehlende Vertrauen, meint er. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, ja, viele überlegen es, viele finden es sinnvoll, aber haben dann immer die Fälle vor Augen, wo es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt oder erst nach langer, langer Verzögerung. Wie können die Versicherer das Vertrauen wecken, besser verbessern, damit man wirklich weiß, woran man ist?
Herr Stecher, gibt es da Ansätze, dass Sie erleben, dass private Versicherungen deutlich ihr Kommunikationsverhalten vielleicht verändern in Richtung der möglichen Versicherungsnehmer?
In den letzten Jahren sind die Bedingungen, wie zum Beispiel auch die abstrakte Verweisung, was Herr Janssen ja gerade noch angesprochen hat, verbessert worden. Allerdings müssen wir ehrlich sein, es ist ein Provisionsgeschäft. Der Verkauf steht im Vordergrund. Und das ist halt auch vom schlechten Image her der große Negativpunkt, mit dem die Versicherer, denke ich, sich auseinandersetzen müssen. Unsere Empfehlung in der Beratung ist, suchen Sie sich einen Honorarberater, weil einem Honorarberater zahlen Sie das Honorar in der Beratung und er berät Sie dann unabhängig bzw. provisionsunabhängig. Das ist der größtmögliche Spielraum, den wir dann als Tipp geben können.
Die Rente wird ja, je nachdem, wann man Berufsunfähigkeit ist, mehr oder minder hoch sein. Und die Frage ist eben, wie lange muss eine Berufsunfähigkeitsversicherung laufen? Bis zum 50., zum 60., 65. Lebensjahr oder sogar noch länger?
Herr Stecher?
Also, ja, da kann ich gleich drauf reagieren. Da hat sich die Versicherungswirtschaft auch geändert mit der Erhöhung des Rentenbeginnalters. In der Regel ist die maximale Grenze, bis zu der eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine private Berufsunfähigkeitsversicherung laufen kann, das 67. Lebensjahr. Früher haben die Versicherer gesagt 60, dann war das Rentenbeginnalter 65. Teilweise bei Handwerkern, wie zum Beispiel Dachdeckern, sagen einige Versicherungen, wir versichern das Risiko nur bis 55, weil das Risiko, körperlich krank zu werden, da zu groß ist. Aber in der Regel ist Stand heute das 67. Lebensjahr.
Die Erkrankungen spielen eine ganz große Rolle, die Vorerkrankungen. Hier haben wir einen sehr drastischen Fall von Frederik. Da ist der Sohn mit 17 Jahren an einer Leukämie erkrankt, ist jetzt 7 Jahre nach einer erfolgreichen Stammzellentransplantation gesund und studiert, wird er trotzdem noch eine BU bekommen oder vielleicht eine BU mit dem Ausschluss der Leukämie? Wie geht das in solchen Fällen? Oder andersrum gefragt, nach welcher Zeit, in der man gesund ist, spielt die Vorerkrankung keine Rolle mehr?
Die Versicherer, das haben wir in den Vorbeiträgen schon gehört, prüfen aufgrund eines Antrages die Krankheitsgeschichte von 3 bis 5 Jahren, die man im Antrag angeben muss. 10 Jahre spielen eine Rolle. K.O.-Kriterium, um einen Versicherungsschutz nicht zu bekommen, wäre zum Beispiel Krebs, wie in diesem Fall, Diabetes mellitus oder eine Depression. Da würde es aber Sinn machen, in diesem konkreten Fall mit den 7 Jahren über einen einen Versicherungsvermittler, sprich Versicherungsmakler oder Honorarberater, eine sogenannte anonymisierte Risikovoranfrage zu machen, sprich 2, 3 Versicherungen anzuschreiben, das Krankheitsbild zu schildern, ohne persönliche Daten preiszugeben. Und dann kann man gucken, nehmen die eventuell einen Zuschlag, sagen die eventuell, wir stellen den Vertrag nochmal 1, 2 Jahre in der Bewertung zurück. Auf jeden Fall so etwas in der Beratung anonym an einen Versicherer weiterleiten.
Diese Möglichkeit gibt es also, dass man quasi einen Strohmann vorschickt.
Nicht einen Strohmann vorschickt, sondern nicht alle Daten preisgibt. Sprich, seine Krankengeschichte preisgeben, aber nicht die persönlichen Daten. Sobald ein Versicherungsantrag im Bereich Berufs- und Fähigkeitsversicherung einmal abgelehnt wurde, wissen alle Versicherungen, weil die vernetzt sind, Bescheid. Und dann kriegt man keinen Versicherungsschutz mehr.
Das ist auch ein guter Hinweis. Wir haben noch eine weitere Mail. Ich gehe mal gerade dazwischen, die Marita uns geschickt hat. Sie sagt, sie habe gehört, es sei möglicherweise sinnvoll, jetzt schnell eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, im Fall ihrer Tochter, die wohl auch studiert, die noch nicht an Corona erkrankt sei, weil das möglicherweise jetzt billiger sei als nach einer solchen Erkrankung. Haben Sie sowas schon gehört?
Nein, noch gar nicht. Und schnell und hektisch, das ist im Bereich Versicherung, gerade in einer solchen langfristigen Versicherungsbindung mit einem langfristigen Vertrag, nicht das probate Mittel. Man muss sich gut beraten, die Entscheidung wirklich individuell treffen, in Ruhe, nichts übers Knie brechen, denn es ist richtig, Corona ist eine Krankheit. Wenn man aufgrund einer Krankheit zu mehr als 50% seine berufliche Tätigkeit nicht ausüben kann, wird die versicherte Rente fällig. Da muss man nicht mit Corona oder Long-Covid jetzt in Panik verfallen. Die Versicherer machen natürlich das gerne als Verkaufsargument, schließt jetzt schnell ab, weil Corona bedroht uns alle, damit die natürlich etwas mehr Erträge erwirtschaften können. Aber das probate Mittel ist, alles in Ruhe, sich breit informieren und denn für sich den besten Abschluss suchen.
Herr Meinert.
Von einer Unfallkasse, bekommt Thorsten eine 30%ige BU-Rente. Sein Sprunggelenk ist betroffen. Er arbeitet aber weiter im Servicebereich als im Energiesektor, also wo das Sprunggelenk keine Hinderung ist, bekommt er dann, also mit einer solchen Vorerkrankung noch eine private und private BU?
Da müsst, also das ist ja eine Unfallrente, ist eine Verletztenrente von der Berufsgenossenschaft. Die läuft unabhängig von einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. Er kann das durchaus probieren, einen Antrag zu stellen, wie ich gerade schon sagte, anonymisierte Risikovoranfrage. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Versicherer sagen, ja, in einem begrenzten Rahmen, in einer begrenzten monatlichen Rente kann man das durchaus machen. Einfach probieren, sich beraten lassen.
Vielen Dank, Thomas Meinhardt, für diesen ersten Fragenblock, den wir schon mal beantworten konnten. Wir werden das gleich nochmal fortsetzen nach den Nachrichten. Wenn Sie noch Fragen haben, konkrete, rufen Sie uns gerne an, können auch noch mitdiskutieren. Willkommen zur letzten halben Stunde des heutigen Marktplatzes. Zum Thema Berufsunfähigkeit und Berufsunfähigkeitsversicherungen, der Schutz vor abruptem Einkommensverlust, der unter anderem dahinter steht. Gundula Sennewald ist dabei von der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin, Roland Stecher von der Verbraucherzentrale Bremen und Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Depressionshilfe. Wir haben eine Mail bekommen von Erik Röttger, der fragt, welche Unterschiede gibt es eigentlich in der Absicherung zwischen Beamten, Angestellten und Arbeitern? Ich glaube, Frau Sennewald, das ist etwas, das können Sie beantworten.
Sehr gerne. Die gesetzliche Rentenversicherung sichert alle Versicherten ab, die eben auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und dazu gehören die Arbeitnehmer jeglicher Couleur, also sprich Angestellte und eben auch Arbeiter. Diese Unterscheidung gibt es auch seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr in unserer Versicherung. Für die Beamten gibt es dann eben eine eigene Versorgung. Sie sind ja ihrem Dienstherrn verpflichtet und deswegen läuft es dann alles über die Pensionsversicherungsanstalt beziehungsweise über den jeweiligen Dienstherrn im Falle einer Dienstunfähigkeit. Und für alle, die halt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, sprich versicherungspflichtig einzahlen, sind wir der Ansprechpartner.
Dazu passt, glaube ich, die Anruferin, die jetzt in unserer Leitung ist, die gerne ihren Namen nicht nennen möchte. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe drei Kinder, die sind alle im handwerklichen Beruf. Und als ich mich damals erkundigt habe, als die Ausbildung gemacht haben wegen einer BU, bin ich also fast vom Stühlchen gefallen über die Beiträge, die wir hätten bezahlen sollen. Und jetzt habe ich etwas gefunden durch Zufall, ein bisschen rumschnüffeln, eine Grundfähigkeitsversicherung als Alternative zur BU. Diese sichert nicht die Arbeitskraft ab, sondern nur bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel sehen, hören, sprechen, gehen, stehen, Autofahren und so weiter. Bei Verlust dieser Fähigkeiten wird eine monatliche Rente ausbezahlt, egal ob der Beruf noch ausgeübt werden kann oder nicht. Das erscheint mir ganz, ganz wichtig. Es gibt allerdings offensichtlich sehr wenige Versicherungen, die diese Grundfähigkeitsversicherung anbieten.
Ein Fall für die Beratung, aber das hört sich für mich ein bisschen auch so an, als sähen Sie da eine mögliche Alternative zum Beispiel für Menschen in der Freiberuflichkeit?
Korrekt, korrekt.
Ist denn ganz generell, Frau Sennewald, die Freiberuflichkeit bei Ihnen auch versichert? Also jemand, der freiberuflich arbeitet, zum Beispiel als Künstlerin oder eben auch als Handwerker sich selbstständig macht?
Gute Frage.
Und wahrscheinlich kommt es drauf an, wie Menschen mit juristischer so Erfahrung immer sagen.
Genau, es kommt ganz darauf an. Künstler und Künstlerinnen sind oder können sich über die Künstlersozialversicherung absichern und sind dort eben dann rentenversichert beziehungsweise auch krankenversichert. Bei den Handwerkern ist es so, solange ich Angestellter bin, bin ich halt über die gesetzliche Rentenversicherung auf jeden Fall versichert, weil ich ja ein versicherungspflichtiger Arbeitnehmer bin. Anders sieht es jedoch aus, wenn ich mich selbstständig mache. Und da kommt es eben auf ein paar Parameter an, ob ich alleine das Handwerk betätige, also sprich keine weiteren Angestellten habe, inwiefern ich schon vorher in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe. Also maßgeblich für die gesetzliche Rentenversicherung ist tatsächlich, zahle ich Pflichtbeiträge ein. Dann bin ich auch bei uns versichert.
An welcher Stelle, Frau Sennewald, komme ich denn an diese Informationen, an diese Beratung? Bei der Verbraucherzentrale, das haben wir eben von Herrn Stecher schon gehört, kann man sich beraten lassen, natürlich. Das ist deren Angebot. Wo bekomme ich diese Informationen im Hinblick auf die deutsche Rentenversicherung?
Die deutsche Rentenversicherung ist auch bundesweit vertreten. Hat jeder die Informationen über die jährliche Renteninformation, bei welchem Träger ich versichert bin. Sprich, ob es die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin beispielsweise ist oder die Deutsche Rentenversicherung Hessen oder DRV Nord. Da gibt es dann die Möglichkeit, eben telefonisch Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise auch über unsere breit gestreuten bundesweiten Auskunfts- und Beratungsstellen. Und ganz allgemein ist der erste Anlauf tatsächlich gut möglich über unser Servicetelefon. Und da gibt es eine zentrale Nummer, die ich gerne jetzt an der Stelle sagen wollen würde.
Machen Sie,
das
klar.
Das ist die 0800 1000 48 00. Allgemeine Anfragen können auch per E-Mail an uns gesandt werden. Da haben wir tatsächlich sehr simpel meinefrage@drv-bund.de. An der Stelle können allgemeine Anfragen gestellt werden. Wenn ich jedoch tatsächlich zu meiner eigenen Versicherungsnummer Informationen haben möchte, wende ich mich unter Angabe dieser Versicherungsnummer an folgende E-Mail-Adresse. Das ist drv@drv-bund.de. Und an der Stelle möchte ich nochmal auf unseren Anfang zurückkommen, weil es ja gerade um die Berufsstarter und die Studentinnen und Studenten ging. Wir haben insbesondere für diese jungen Menschen eine Internetseite, die nennt sich Rentenblicke. Da findet man ganz viele allgemeine Informationen rund um die gesetzliche Rentenversicherung, sprich, was bedeuten die einzelnen Begrifflichkeiten und wie bin ich wann ab welcher Höhe, in welcher Form abgesichert. Das ist leider noch nicht so gängig, dieses auch vielleicht schon in das Schulprogramm mit aufzunehmen, um eben bei Zeiten auch das Thema Rentenversicherung, Alterssicherung, was heißt das eigentlich, Rente, mit aufzunehmen. Also jeder Interessierte kann sich da auf jeden Fall durchklicken und findet in jeglicher Form Informationen. Und natürlich auf unserer allgemeinen Internetseite.
Natürlich auch, genau. Wenn Sie das alles jetzt nicht schnell genug mitschreiben konnten, kein Problem, gehen Sie einfach auf deutschlandfunk.de und kurz nach der Sendung werden Sie dort im Audioarchiv diese Sendung hier hören können. Als Podcast können Sie sich das anhören und dann haben Sie diese gesamten Adressen nochmal. Ich danke der Anruferin für ihre Anregung, für diesen Hinweis auf die Grundfähigkeitsversicherung. Und schalte jetzt nochmal zu Thomas Meinhardt, der ja weiterhin geguckt hat, was an Mails und Themen hereinkommt. Herr Meinhardt.
Ja, die steuerliche Absetzbarkeit. Wir haben jetzt zwar keinen Steuerberater in der Runde, aber vielleicht weiß jemand da, sind Berufsunfähigkeitsversicherungen steuerlich absetzbar?
Die Runde schweigt.
Von meiner Seite kann ich dazu keine Informationen geben.
Genau, das wäre wahrscheinlich auch tatsächlich etwas für eine Steuerberatung. Allerdings die Vorsorge generell ist natürlich absetzbar und dazu gehören wahrscheinlich auch Berufsunfähigkeitsversicherungen.
Ja, das muss man dann
Beraten lassen im Einzelfall.
Und wenn man ganz normaler Arbeitnehmer ist, kann man das ja auch in vielen Steuerberatungsprogrammen herausfinden. Das ist ja heute kein Problem mehr. Die Höhe der Berufsunfähigkeitsversicherung, also eine Rente, die heute oder eine Zahlung, die heute 3.000 Euro wert ist, da kann man von leben, aber kann man in 10 Jahren noch von 3.000 Euro leben? Also sind diese Versicherungen dynamisch, steigern die sich?
Frau Sennewald, wie ist das geregelt? Das ist ja kann man das mal so an einem Beispiel sagen, wie auch die Höhe dann möglicher Leistungen ist?
Ja, kurzen Augenblick. Also es ist ja so, dass ich erstmal durch Beitragszahlungen und einer sogenannten Mindestversicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung, nämlich die schon mal angesprochenen 5 Jahre, 60 Kalendermonate, sozusagen den Fuß in der Versorgung oder in den Versorgungsansprüchen aus der gesetzlichen Rentenversicherung habe. Und die Höhe meiner Einzahlungen bestimmt natürlich auch, was ich unterm Strich mal später, sei es im Alter oder im Zuge einer Erwerbsminderungsrente, an Zahlungen erwarten kann. Und ich erwerbe halt für meine Beiträge pro Kalenderjahr Entgeltpunkte. Das ist unser Rechenwert. Der hört sich sehr kryptisch an. Aber diese Werte, die ich da Jahr für Jahr halt aufstocke oder erwerbe, werden mit einem bestimmten Rentenfaktor multipliziert. Und diesen Wert bestimmt die Bundesregierung jedes Jahr neu zum 1.7. Das ist die sogenannte Rentenanpassung. Und wenn ich beispielsweise 30 Entgeltpunkte erworben habe, bekomme ich in diesem Jahr für einen solchen Entgeltpunkt in den alten Bundesländern 34,19 Euro. Haargenau. Und wenn ich das mal schnell eintippe, sind das roundabout etwas über 1.000 Euro, 1.026 Euro. Mit den 30 Entgeltpunkten heißt es, ich habe 30 Jahre lang das Durchschnittsentgelt eines Versicherten verdient. Da liegen wir in diesem Jahr bei rund...
Lassen Sie uns mal ruhig die Zahl weglassen, weil ich glaube, wir verlieren uns sonst so ein bisschen in den Zahlen. Aber die Frage war ja, wie geht das nach vorne weiter, also in die Zukunft? Wenn Sie sagen, jetzt sind es diese 34 Euro und ein paar Cent pro Entgeltpunkt, und wird das dann nächstes Jahr mehr oder in 10 Jahren mehr sein?
Na, wir haben ja gerade schon die Information in diesem Jahr erhalten, dass die Rentenanpassungen hoch ausfallen werden zum 1.7.
Und die bezieht sich dann auch auf diese Entgeltpunktbewertung?
So ist es, genau. Das heißt, jedes Jahr wird geschaut, wie ist die Lohnentwicklung, weil die Rentenanpassung ist eben auch an die Lohnentwicklung gekoppelt, sodass hier auf jeden Fall auch regelmäßig eine Steigerung zu erwarten ist.
Also auf jeden Fall eine Dynamik, Thomas Meinert.
Ja, die nächsten Fragen gehen nochmal nach der psychischen Erkrankung beziehungsweise wann diese Erkrankungen eine Rolle spielen und wann nicht. Wir haben hier eine junge Akademikerin in der Promotion, Mitte 30, besonders stressbelastet, nimmt deshalb Medikamente, dass sie da besser durch diese Zeit kommt. Ist das schon ein Ausschlussgrund, wenn man sozusagen vorübergehend etwas nimmt, was auch psychisch wirkt?
Herr Heger, kann man das aus psychiatrischer Sicht einordnen?
Ja, zunächst, man nimmt ja nicht irgendwelche Medikamente, um mit dem Stress zurechtzukommen, sondern weil man eine Erkrankung hat. Also das Stress gehört zum Leben dazu und auch Misserfolge und alles Mögliche, Negative, das ist Teil unseres Lebens und nichts, was man mit Medikamenten behandelt. Also wie jetzt die Versicherungen damit umgehen, ob sie sagen, ich mache trotzdem eine Berufsunfähigkeitsversicherung, obwohl hier eine Behandlung mit Antidepressiva war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da müssen die anderen Experten in der Runde was dazu sagen. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass eine Diagnose Depression häufig ein großes Hindernis ist, um überhaupt eine Versicherung, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen zu können.
Dann Depression wird es genannt, aber für manchen ist es auch nur Überforderung. Oder ist auch Mobbing oft eine Ursache für Depressionen? Also das Verhältnis im Beruf zum Arbeitgeber, zu den Kollegen, das alles zusammen betrachtet. Und kann dann die Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Ärzte vielleicht auch verweisen, dass man vielleicht das Berufsfeld wechselt oder nur den Arbeitgeber? Also Mobbing und Depression nochmal.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, Depression ist viel weniger eine Reaktion auf die Lebensumstände, als die meisten Menschen denken. Entscheidend ist die Veranlagung. Wenn man das Pech hat, dann hat diese Veranlagung mitbekommen, dann rutschen die Menschen immer wieder in diesen Zustand Depression mit dem Gefühl der völligen Erschöpfung und Überforderung. Auch wenn es ihnen von außen betrachtet gut geht und haben sie die nicht, dann ertragen die Menschen ganz üble Arbeitsverhältnisse, ohne jemals eine Depression zu kriegen. Das ist etwas, was meistens nicht verstanden wird von Laien, aber was sehr wichtig ist, damit man keine falschen Entscheidungen trifft. Also Mobbing führt jetzt nicht bei jemandem, der keine Veranlagung zur Depression hat, zu einer Depression genauso wenig wie jetzt Covid oder andere Dinge. Hat man die Veranlagung, dann kann durchaus sein, also wenn jemand schon mal eine Depression hatte, vielleicht bevor er zum Arbeiten begonnen hat, oder vielleicht hat er auch eine familiäre Belastung in diese Richtung, dann kann durchaus negative Dinge am Arbeitsplatz dann ein Trigger sein. Aber das Entscheidende ist die Veranlagung.
Veranlagung, wenn ich da nochmal nachfragen darf, heißt aber, es gibt tatsächlich genetische Gründe für Depressionen?
Ja, die Veranlagung kann vererbt sein. Deswegen haben sehr viele Menschen, die eine Depression haben, auch erkrankte Angehörige. Und deswegen haben die meisten auch nicht nur einmal eine Depression, sondern mehrfach im Leben. Also oft geht es im Studentenleben vielleicht schon los, dann erneut im Beruf und dann im Rentendasein rutschen die Menschen immer wieder rein. Kann aber auch erworben sein, die Veranlagung. Missbrauchserfahrungen, Traumatisierungen in der frühen Kindheit können das Risiko erhöhen, dass man später im Erwachsenenalter unter einer Depression leidet.
Und da nochmal dieser Hinweis, den Sie ja jetzt auch schon mehrfach gegeben haben, in einer Depression keine weitreichenden Entscheidungen zu treffen, auch was beispielsweise Versicherungen angeht. Thomas Meinert.
Ja, einen Hinweis einer Hörerin aus Norddeutschland. Sie schreibt, nach Erreichen des Rentenalters werden die Einkünfte aus privater Versicherung mit der Rente verrechnet. Das wissen die meisten Versicherten nicht. Ist das so?
Frau Sennewald, haben Sie da Erkenntnisse, dass Ihre Rente gekürzt wird, weil es private Zusatzversicherungen gibt?
Nein. Also es ist so, dass wenn eine Rente wegen Erwerbsminderung, ging es jetzt um eine Rente wegen Erwerbsminderung. Sie sprach ja die Hörerin von Erreichen des Rentenalters, oder?
Ja, also wenn man sozusagen eine Zahlung einer Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt und dann das Rentenalter erreicht, wird dann das eine mit dem anderen verrechnet oder nicht?
Ich glaube, wenn ich jetzt die Frage der Hörerin richtig verstehe, zielt es darauf ab, dass sie dann das reguläre Rentenalter erreicht hat.
Ja.
Und eine Berufsunfähigkeitsrente bezieht und dann aber von der gesetzlichen Rente ja keine Erwerbsminderungsrente mehr bekommt, sondern eben eine Altersrente. Dann sind wir ja an dem Punkt, dass wir mit Erreichen der regulären Altersgrenze wird überhaupt kein Einkommen auf die Rentenversicherung oder auf die gesetzliche Rente angerechnet. Wenn ich aber dieses reguläre Rentenalter noch nicht erreicht habe, dann gibt es einen sogenannten Hinzuverdienst. Aber dazu gehören keine privaten Rentenversicherungen. Also da geht es tatsächlich um Einkünfte und Einkommen aus Tätigkeiten, aus Beschäftigungen oder Kapitaleinkünfte.
Das ist dann wahrscheinlich letztlich auch eine steuerliche Frage, ne?
Könnte ich mir jetzt an der Stelle vorstellen. Also gerne kann die Hörerin ihre Frage nochmal ja per Mail etwas detaillierter stellen.
Dann reichen wir das weiter an Sie und Sie schauen mal, was Sie dazu zusammenbekommen.
Das ist jetzt etwas sehr vage gewesen.
Ja. Thomas Meinert.
Ja, ich bin eine auf Lebenszeit verbeamtete Lehrerin und habe aber zum Beginn des Referendariats eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, schreibt eine Hörerin. Von einem Versicherungsvertreter und Steuerberater habe ich jetzt gehört, dass ich diese Versicherung gar nicht mehr benötige. Denn Beamte sind ja abgesichert durch den Staat.
Das ist, glaube ich, Frau Sennewald, der Punkt, den wir eben schon mal hatten. Das ist ein eigenes Versicherungssystem, oder? Dem Beamte unterliegen.
So ist es. Die unterliegen ihrem Dienstherrn in jeglicher Form sozusagen. Und dazu kann ich dann gar nichts sagen, weil das ist ja eine private Absicherung. Und Beamte haben eben keine Ansprüche dann aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Da sind wir an der Stelle raus.
Wie ist das denn, wenn an einer solchen Stelle jemand einen durchbrochenen Lebenslauf hat, der sich an der einen oder anderen Stelle stark geändert hat? Also manchmal sind Menschen ja nicht 45 Jahre lang verbeamtet, sondern haben eine Zeit lang angestellt, gearbeitet, in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt, sind dann möglicherweise auf Zeit verbeamtet, kommen wieder zurück. Wie wird das dann ausgerechnet?
Sehr interessant. An der Stelle, also bleiben wir mal an einem ganz einfachen Beispiel. Ich bin 25 oder 30 Jahre lang Angestellter und wechsle dann in das Beamtenverhältnis. Habe ich also tatsächlich an der Stelle zwei Erwerbsbiografien, nämlich einmal meinen Strang in der gesetzlichen Rentenversicherung, nämlich meine ersten Berufsjahre, und ich wechsle dann ins Beamtenverhältnis und gehe auch aus diesem Beamtenverhältnis dann in Pension. Mit Eintritt des Beamtenverhältnisses gebe ich sozusagen meine Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung ruhen dann so lange, bis ich halt das reguläre Rentenalter erreicht habe.
Aber was ist mit den Ansprüchen aus der Erwerbsminderungsversicherung?
Genau, die kann ich an der Stelle tatsächlich nicht aufrechterhalten, weil das ist daran gekoppelt, dass man zwar mindestens 5 Jahre Pflichtbeiträge eingezahlt hat, aber es ist immer erforderlich, dann auch in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erkrankung, des Unfalls, mindestens 3 Jahre Pflichtbeiträge eingezahlt zu haben. Und als Beamter scheide ich aus dieser Pflichtversicherung heraus, sodass ich das auch mit einer möglichen freiwilligen Beitragszahlung in die Rentenversicherung fürs Alter nicht aufrechterhalten kann. Das heißt, tritt eine Erwerbsminderung ein, werde ich als Beamter dienstunfähig. Und da ist ausschließlich der Dienstherr dann in der Verantwortung. Und später im Alter habe ich dann eben tatsächlich Rentenzahlung, also eine Rentenzahlung und eine Pensionszahlung.
Aus beiden Töpfen dann.
Sozusagen, ja.
Noch eine positive Erfahrung zum Schluss. Katrin schreibt, mein Mann hatte 2005 eine BU abgeschlossen, erkrankte 2013 an Krebs und arbeitete bis 2015 weiter. Danach war er dauerhaft berufsunfähig und ist inzwischen auch verstorben. Ich habe den Antrag gestellt, oder wir haben damals noch den Antrag gestellt, und auch nach später Zeit bekam noch die Witwe einen recht großen Betrag aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Demgegenüber haben wir aber auch einen Arzt, der in einer Rehabilitationseinrichtung arbeitet, und der bestätigt, was wir auch schon von Hörern gehört haben, dass es grundsätzlich für viele Menschen schwierig ist, die nach der Erkrankung das durchzusetzen. Gibt denn die Rentenversicherung Erkrankten, die ja dann vielleicht auch eine Reha machen, die ja oft von der Rentenversicherung bezahlt wird, gibt dann die Rentenversicherung solchen Menschen auch noch besondere Beratungsmöglichkeiten? Also wir haben ja auch Fälle gehabt, wo stufenweise sozusagen der Abstieg dann immer wieder sich fortsetzte aus den verschiedensten gesundheitlichen und persönlichen Gründen. Also gibt die Rentenversicherung vor Erreichung der Erwerbsminderung noch Tipps, noch Hilfestellungen, an die mit denen man etwas anfangen kann?
Auf jeden Fall. Also jeder, der Fragen bezüglich, wie bin ich in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert, wie sieht es aus mit meinem Anspruch auf Erwerbsminderungsrente, kann sich an uns wenden und bekommt eben auch auf seine individuellen Fragen entsprechende Auskünfte. Was wir schwerlich machen können oder nur sehr allgemein halten können, ist natürlich proaktiv die Versicherten zu informieren. Und das machen wir tatsächlich mit unserer jährlichen Renteninformation, die ein jeder mindestens ab dem 27. Lebensjahr einmal im Jahr erhält. Diese enthält dann zum Beispiel tatsächlich eine Information zur Höhe einer möglichen Erwerbsminderungsrente, so denn die Voraussetzungen dafür zu diesem Zeitpunkt erfüllt wären. Und später, ab dem 55. Lebensjahr, erhalten Versicherte eine sehr umfängliche Rentenauskunft, die dann wirklich zu den einzelnen Rentenarten, dazu gehört dann eben auch die Rente wegen Erwerbsminderung, ausführlichere Informationen enthält.
Damit geht dieser Marktplatz zu Ende. Danke an Thomas Meinhardt für die Zusammenfassung der Fragen, die reingekommen sind. Danke an alle, die sich beteiligt haben mit Anrufen, mit Mails. Vor allem aber Dank an Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund, von Roland Stecher bei der Verbraucherzentrale Bremen und von Ulrich Hegel, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Depressionshilfe, die uns ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, Erwerbs- und Berufsminderung geliefert haben und Ihnen hoffentlich ganz, ganz viele Informationen mitgeben konnten. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.